Schön. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, heute hier bei euch in der Gemeinde. Ich freue mich sehr auf die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben. Und ich fand es so schön, was du gerade gesagt hast, weil mir hat das nochmal so eine Bewusstheit in den Kopf geholt. In 3 Wochen ist Ostern. In 3 Wochen feiern wir, dass die Gnade und die Gerechtigkeit sich am Kreuz getroffen haben. Und die Gnade und die Gerechtigkeit sind so 2 Punkte, die mich selber im Leben viel beschäftigt haben. Ich habe nach meinem Abi ungefähr 3 Jahre Theologie in Wiedenest studiert und mich da schon viel mit diesen Fragen auseinandergesetzt, wie kann Gnade, wie kann Gerechtigkeit irgendwie zusammenpassen. Und in der Zeit auch gemerkt, dass ich so gerade diese Gerechtigkeitsfrage, diese große globale Frage sehr auf dem Herzen hatte und habe mich dann entschieden, vor 1,5 Jahren mit Ruben zusammen nach Berlin zu ziehen und in Berlin nochmal Sozialwissenschaften zu studieren, also Politikwissenschaften und Soziologie. Und da beschäftige ich mich schon sehr auch mit den Fragen, die ich davor irgendwie sehr theologisch betrachtet habe, jetzt sehr politisch betrachte und finde es sehr spannend, wie das so zusammenkommt. Weil ich muss sagen, in meinem persönlichen Leben habe ich schon viel irgendwie so Zuspruch bekommen. Boah, Marie, wenn irgendjemand mal was in der Welt verbessern könnte, dann du. Du bist so eine Powerfrau, du hast so viel Kraft, du hast so viel Stärke, du hast richtig das Zeug in der Welt, was zu verändern. Und im ersten Moment war ich so, okay, kann man als Kompliment sehen, aber mich hat es so unter Druck gesetzt, ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich war so, okay, cool. Danke für die Zusprüche. Auf Teenfreizeiten wurde mir das gesagt, zu Hause in meiner Jugend und irgendwo auch Nichtchristen in meiner Schule, in meiner Abi-Zeitung stand drin, wenn jemand das Zeug hat, in der Welt was zu verändern, dann Marie. Und irgendwie ist dieser Satz so oft in meinem Leben mir zugesprochen worden, dass ich so dachte, okay, was bedeutet es jetzt und was bringt mir? Und dieser Satz hat mich tatsächlich enorm unter Druck gesetzt und ich habe nicht eine Freiheit darin gespürt, sondern nur einen Druck darin gespürt und mich oft gefragt, okay, es gibt so viel Leid, es gibt so viel Ungerechtigkeit, was können wir Menschen denn da schon irgendwie unseren Beitrag leisten, wo können wir da ansetzen, wo können wir da irgendwie einen Unterschied machen? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr irgendwie auf unsere Gesellschaft guckt und euch denkt, boah, es ist so ungerecht, was manchen Menschen passiert. Es ist so ungerecht, wo manche Kriege herrschen. Es ist so ungerecht, was irgendwie global alles so passiert. Aber manchmal ist das auch ganz persönlich in unserem Leben. Es ist so manchmal so eine Schwere auch innerhalb von unseren Familien, innerhalb von unseren Ehen, innerhalb von unseren Arbeitsstellen, wo wir merken, boah, da ist so viel Ungerechtigkeit gerade, da ist so viel Leid, was wir sehen, was wir wahrnehmen und so viel Zerrissenheit, nicht nur auf die Welt gesehen, sondern auch auf unser persönliches Leben gesehen. Und wo wir manchmal in den Arbeitssituationen vielleicht selber stecken, wo wir merken, boah, ich werde gerade so ungerecht behandelt. Ich erlebe gerade, wie mir nicht recht getan wird von meinem Chef, von meinen Studienkollegen, von meinen Klassenkameraden. Aber manchmal kann sich das auch tauschen. Manchmal sind wir diejenigen vielleicht, die gerade Unrecht tun. Manchmal sind wir diejenigen, die vielleicht jetzt gerade unsere Studienkollegen nicht gerecht behandelt haben oder unsere Arbeitskollegen oder die bei uns angestellt sind. Und diese Seiten von, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und trotzdem tun wir manchmal Dinge, die sehr ungerecht sind, treffen vielleicht auch in unserem persönlichen Leben öfters aufeinander. Und wir wollen uns heute in dieser Predigt mal ein bisschen damit beschäftigen, mit dem Alten Testament, wo die Israeliten in Ägypten gelebt haben und selber sehr starke Ungerechtigkeit erleben mussten und wie so ganz kleine Schritte geholfen haben und die langfristig gesehen große Veränderungen gebracht haben, aber im Endeffekt am Anfang nur ganz kleine Schritte waren. Und ich möchte uns jetzt mal in so eine Zeit mitnehmen, in der die Israeliten in Ägypten gelebt haben. Die Israeliten, die sind, zuvor hatten sie in ihrem eigenen Land eine ganz große Hungersnot und Josef, auch ein Israelit, wurde nach Ägypten verkauft als Sklave und musste nach Ägypten als Sklave gehen und musste dort schwerste Arbeiten verrichten, war im Gefängnis und hat aber irgendwann so ein Ansehen bei dem Pharao gehabt, dass er so eine hohe Position in dem Land hatte und seine Familie nachgeholt hat und sie so nach Ägypten gekommen sind und in dem Land gelebt haben. So in Kurzform runtergebrochen. Und in dieser Zeit Nach mehreren Generationen hat man gar nicht mehr Josef gekannt, hat man nicht mehr seine Geschwister gekannt und ein neuer König ist an die Macht gekommen. Und dieser neue König hat nur gesehen, wie sehr die Israeliten sich ausgebreitet haben und das Land eingenommen haben und wie sehr die Israeliten immer mehr stärker und größer wurden. Und der König hatte sehr Angst vor diesen Israeliten und hat angefangen, so Aufseher einzusetzen, um mal zu schauen, dass die Israeliten schön klein gehalten werden und schwerere Arbeiten bekommen. Die mussten Ernährungshäuser, so Depotlager für Essen außerhalb von Stadtgrenzen unter schwersten Bedingungen bauen. Und in der Zeit, wo Aufseher eingesetzt wurden, haben sich aber tatsächlich die Israeliten nur vermehrt und wurden stärker und wurden größer, was dem König natürlich wieder mehr Angst bereitet hat. Und er den Aufsehern gesagt hat, okay, wir müssen sie jetzt noch mehr unterdrücken. Sie wurden so zahlreich, dass es dem Ägyptern so unheimlich wurde, dass sie sie wirklich schwersten Arbeiten ausgesetzt haben, dass sie sie versklavt haben, dass sie sie misshandelt haben und dass sie Menschen eingesetzt haben, um über andere Menschen zu herrschen und sie so schwer zu behandeln und so schlimm und so missbräuchlich zu behandeln, dass sie möglichst klein gehalten werden. Und ich finde, dieser Fakt alleine, dass Menschen eingesetzt wurden, um über andere Menschen zu herrschen, um sie zu unterdrücken, um sie klein zu halten, ist schon schrecklich genug. Dass Menschen über andere Menschen herrschen, Menschen, die absolut keine andere Aussicht sehen, die irgendwie ihre Familien ernähren wollen. Die Israeliten wollten, dass sie ihre eigenen Familien irgendwie Essen bringen, trinken und wie auch immer. Sie hatten keine andere Aussichten, außer einen König, der gegen sie war. Sie hatten keine Rechtssysteme oder irgendwelche Strukturen, die ihnen helfen konnte. Und in dem Land mussten sie dadurch dann sehr leiden, weil sie niemanden hatten, der ihnen beigestanden hat. Und was ich irgendwie so interessant finde, wenn man sich jetzt das so ein bisschen auf unsere heutige Zeit übertragen möchte, wir Christen vergleichen uns ganz oft mit Israel oder haben oft irgendwie so diesen Zusammenhang, ziehen den öfters mal mit Israel, aber ich glaube, in dieser Geschichte müssen wir Deutschen uns viel mehr mit Ägypten vergleichen. Wir Deutsche in dem Weltgeschehen gehören eher zu denen, die andere Menschen unterdrücken, als selber unterdrückt zu sein. Wir in Deutschland, wir leben in so einem Luxus. Wir haben so viele Materialien, so viele Dinge, die uns zur Verfügung gestellt werden, wie beispielsweise unsere elektronischen Geräte, unsere Klamotten, unsere Schokoladen, unsere Lebensmittel, die ganz oft nach Deutschland importiert werden, auf verschiedenste Art und Weisen. Und das leider auf Kosten von anderen Menschen, weil sie oftmals importiert werden von Ländern, wo nicht diese Standards gelten, wie sie in Deutschland gelten, sondern sehr, 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 sehr niedrige bis gar keine Standards existieren. Und so traurig das ist, haben wir zwar heutzutage nicht diese Sklaverei, wie sie da im Exodus beschrieben würde, hier in Deutschland, aber diese Sklaverei existiert noch, diese moderne Sklaverei gibt es noch. Und diese moderne Sklaverei, da stecken momentan circa 50 Millionen Menschen drinne, die dort festgehalten werden, ganz oft auch in Arbeitssklaverei, wie es in der Bibel bei Israel damals beschrieben wurde, aber auch ganz viel in dieser Sexsklaverei, die sehr groß auch geworden ist. Und Deutschland gehört zu einem der Hauptländer, die diese Sklaverei mit unterstützt, die diese sozialen Stränge mit unterstützt. Und ich finde, ja, wir leben nicht in so einer Zeit wie im Exodus. Wir leben nicht in so einer Zeit, wo in Deutschland Menschen versklavt werden. Aber wir leben in einer Zeit, wo an allen Ecken und Enden wir dieses System oftmals indirekt, oftmals unbewusst, oftmals, dass wir es jemals erfahren, unterstützen und an manchen Stellen auch teilweise bewusst unterstützen. Kommt ein bisschen auf die Branche drauf an. Und zu diesen ganzen Fakten mit Sklaverei und so will ich am Ende noch mal ein bisschen mehr eingehen. Und ich finde, wenn man das hört, okay, wir Deutschen, wir sollten uns eher mit Ägypten vergleichen, kann man sich direkt mal kurz schlecht fühlen. Hat man direkt so einen Downer und denkt sich so, boah, aber ich will das doch gar nicht. Ich möchte das doch gar nicht. Ich will das nicht unterstützen. Ich will das nicht irgendwie fördern. Und das finde ich so interessant, weil wenn wir uns nochmal zurück ins Alte Testament versetzen und uns mal überlegen, damals die Ägypter, die eingesetzt wurden oder auch die Ägypter, die in dem Land gelebt haben, die wollten das wahrscheinlich auch nicht. Die wollten wahrscheinlich auch nicht alle, dass die Israeliten so böse rangenommen werden, dass die so fertig gemacht werden. Und oftmals ist dieses ganze Geschehen auch außerhalb von Stadtgrenzen passiert, dass viele Ägypter das auch gar nicht so direkt mitbekommen haben. Und wenn man in dieser Geschichte, die steht in Exodus 2, nochmal weiter reinschaut, dann sieht man, dass der König wirklich Angst vor den Israeliten hatte, weil die einfach, egal wie sehr sie unterdrückt wurden, nicht also nicht schwächer oder kleiner wurden. Und er hat dann gedacht, okay, ich bin jetzt so schlau und gehe zu den Hebammen und sage ihnen, sobald ihr merkt, dass es ein männlicher Junge ist, der da auf die Welt kommt, dann bringt das Kind bitte bei der Geburt direkt um, damit wir so anfangen, die Israeliten kleiner zu halten. Und die Hebammen waren unsicher und haben gemerkt, boah, wir wollen diesem System nicht unterstützen, wir wollen da eigentlich gar nicht bei sein und haben den König angelogen und gesagt, ey, die Israeliten sind so schnell, sobald wir da angekommen sind, war das Kind schon auf der Welt. Wir konnten nichts machen, wir hatten keine Chance und haben so auch wieder sich versucht, dem System ein bisschen entgegenzugehen. Dann, manche von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich, hat der König gesagt, okay, dann macht es so, sobald ein Junge geboren wird, werft ihn in den Nil. Schmeißt ihn in den Nil, ich will, dass diese Menschen sterben, ausgerottet werden und nicht mehr so groß und so stark sind, wie sie gerade sind. Und an diese Stelle möchte ich mal mit euch reingehen in die Bibel und mal ein bisschen reinlesen, was da konkret steht als nächstes. Ein Mann aus der Nachkommenschaft von Levi heiratete eine Frau, die ebenfalls zu den Nachkommen Levis gehörte, also zu den Israeliten. Sie wurden schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, dass es ein gesundes und schönes Kind war, hielt sie es 3 Monate lang versteckt. Länger konnte sie es nicht verbergen. Deshalb besorgte sie sich ein Kästchen aus Binsen, dichtete es mit Pech ab, sodass kein Wasser durchließ und legte das Kind hinein. Dann setzte sie das Kästchen ins Schilf am Ufer des Nils. Die Schwester des Kindes versteckte sich in der Nähe, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos. Auf einmal sah sie das Kästchen im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie darin einen weinenden Säugling, einen kleinen Jungen. Voller Mitleid rief sie, das ist einer von den Hebräerjungen. Die Schwester des Kindes kam aus dem Versteck und fragte, soll ich eine hebräische Frau rufen, die das Kind stillen kann? Ja, tu das, sagte die Tochter des Pharaos. Da holte das Mädchen die Mutter des Kindes und die Tochter des Pharaos sagte zu ihr, nimm dieses Kind und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. So kam es, dass die Frau ihr eigenes Kind mit nach Hause nehmen und stillen konnte. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn wieder zurück. Die Tochter des Pharaos nahm ihn als ihren Sohn an. Sie sagte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen, darum gebe ich ihm den Namen Mose. Und diese Aussage, voller Mitleid rief sie, hat mich beim ersten Mal richtig gecatcht, weil mir dann erst bewusst wurde, okay, die Pharaonentochter hat in ihrem Palast gelebt, hat in ihrem braven, behüteten Zuhause gelebt, hat in ihren Stadtmauern gelebt, wurde bewacht von ganz vielen Menschen, hatte viele Diener, hatte ein gutes Zuhause, hatte ein gutes Elternhaus und hat von diesem Leid außerhalb von ihrem Palast wahrscheinlich gar nicht so viel mitbekommen, weil sie so geschützt gelebt hat. Sie hat gar nicht so viel mitbekommen, was außerhalb ihres Palastes, ihrer Stadtmauern so funktioniert hat. Und in dem Moment, als sie dieses Leid gesehen hat, in dem Moment, als sie dieses Baby aus diesem Fluss geholt hat, hat sie dem Leid in die Augen geschaut und hat gemerkt, okay, voller Mitleid rief sie. Und das finde ich so erschreckend an manchen Punkten, weil in dem Moment, als die Tochter des Pharaos diese Ungerechtigkeit sah, konnte sie nicht anders, als das zu tun, was in ihrer Macht stand, um irgendwie zu helfen, als das Baby aus dem Wasser zu holen und zu gucken oder holen zu lassen und zu gucken, okay, was passiert jetzt, was machen wir jetzt? Es ist ja so ein schlimmes Schicksal, wir können das Baby nicht einfach sterben lassen. Und ich finde, wenn wir so mal an uns in Deutschland denken, leben wir auch ganz oft in unserem Palast, in unserer heilen und behüteten Welt, in unseren 4 Wänden, in unserem Zuhause, wo wir gar nicht wirklich mitkriegen, was außerhalb von unserem Schutzrahmen passiert, was außerhalb von unserem Dorf passiert, was außerhalb von unserer Stadt passiert, was außerhalb von unserem Land passiert, wo wir ganz oft einfach selber wie in einem behüteten Palast leben. Und ihr kleiner Beitrag hat schon einen großen Unterschied bewirkt. Ihr Hinsehen hat einen Unterschied gemacht, indem sie das Leid gesehen hat und nicht weggeschaut hat. Und ich finde das so interessant, dass mir selber, wenn ich ehrlich bin, davor gar nicht so bewusst war, was außerhalb in diesen Ländern manchmal passiert. Ich habe vor 1,5 Jahren jetzt bei International Justice Mission angefangen zu arbeiten und sehr, sehr viele Geschichten mitbekommen von Menschen, die eben in dieser Sklaverei gelebt haben. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass heutzutage solche Geschichten noch passieren. Und ich will euch mal eine Geschichte mit reinnehmen von Susila, die meine Kollegen vor ungefähr 5,5 Jahren oder 6, glaube ich fast, dort erlebt haben. Sie sind ein, also meine Kollegen sind in das Land geflogen und haben einen Arbeitseinsatz gemacht in dem Land und haben dann dort diese Frau kennengelernt, die ihnen ihre Geschichte erzählt hat. Und diese Frau, die hat in einem kleinen Dorf gelebt und hatte einen Sohn, zwei Töchter und war selber noch schwanger. Und der älteste Sohn ist mit einem Kumpel losgezogen und der Kumpel von ihm hat sich dann bei einem Geldleiher Geld geliehen, weil er Geld brauchte, ist aber dann mit dem Geld sofort abgehauen und hat sich nie wieder blicken lassen. Und der Freund hat noch in diesem Dorf gelebt, der Sohn von Susila hat noch in diesem Dorf gelebt, sodass der Schuldleiher zu dem Sohn gegangen ist und gesagt hat, komm jetzt mit, ich weiß nicht, wo dein Freund ist, aber du wirst jetzt diese Schulden abarbeiten. Und er hat ihn mitgenommen, ohne dass er irgendwie Bescheid sagen konnte und hat ihn weggebracht. Und die Mutter war verwirrt, wo denn der Sohn bleibt, warum er nicht nach Hause kommt, was denn jetzt passiert ist, dass sie zu ihrem Ältesten, nee, dass sie zu ihrem Mann gesagt hat, boah, guck mal bitte, wo unsere Tochter ist, ich verstehe nicht, wo die bleibt, unser Sohn ist, ich verstehe nicht, wo die bleibt, geh mal bitte dorthin. Und dann ist er losgegangen, hat überall gesucht, hat es irgendwann rausgefunden, wo er ihn hingebracht hat, ist dorthin gegangen und ist auch nicht zurückgekommen. Und die Mutter hat sich weiter Sorgen gemacht und die große Schwester hat sich Sorgen gemacht und die haben weiter geschaut und die große Schwester ist dann auch auf eigene Faust losgezogen, hat gesucht, sodass auf einmal Susila alleine zu Hause war, hochschwanger und gerade in dem Moment nichts machen konnte und sich gefragt hat, wo ihre Familie bleibt. Als sie dann ihr Kind bekommen hatte und einigermaßen stabil war, hat sie selber sich auf die Suche gemacht, hat schon im Dorf rumgefragt und wurde dann ein paar Städte weiter weggebracht, wo halt eben ihre Familie auch war und hat dann herausgefunden, dass ihr Sohn in so eine Schuldknechtschaft hereingerutscht ist. Das bedeutet, ihr Sohn sollte die Schulden abarbeiten, die jemand anderes aufgenommen hat und dort hat man umgerechnet, sage ich mal, 1 Euro pro Tag bekommen, aber musste 2 Euro pro Tag bezahlen, um dort essen und wohnen und leben zu dürfen. Das heißt, er ist immer in eine größere Schuldenspirale hineingerutscht und der Vater hat gesagt, hey, ich kann doch mitarbeiten, dass mein Sohn jetzt schneller hier rauskommt. Und diese Schuldknechtschaft ist aber so ein System, dass wenn man dann einmal da reingerutscht ist, so schwere Probleme hat, irgendwie da wieder hinaus zu geraten. Und dieses Gelände war eine Lehmfabrik, wurde auch überwacht. Also das heißt, es war eingezäunt und jeder, der auf diesem Gelände einmal war, hatte extreme Probleme, da irgendwie wieder rauszukommen. Und Susila ist ja dort dann hingegangen mit ihrem Baby, das gerade noch gestillt wurde und hat dort auch so harte körperliche Arbeit gemacht, dass irgendwann ihre Muttermilch ausgegangen ist, versagt ist und ihr Baby dann daran gestorben ist, dass sie es nicht weiter stillen konnte. Und sie hat erzählt, meine Kollegen standen mit ihr gemeinsam an diesem Ort, wo sie ihr Baby begraben hat. Sie hat ihr Baby dann genommen, wollte es begraben und auf einmal kommt der Lehmarbeiter, nimmt das Baby, schmeißt es im Fluss und sagt, sowas möchte ich nicht haben, weil das meinen Boden verpestet. Und sie standen an diesem Fluss, sie standen an dieser Stelle, alle sind in Tränen ausgebrochen, als sie diese Geschichte so erzählt hat, dass jeder so berührt war und auf einmal kommt die Kamerafrau dort an und geht nochmal hin und merkt so, ach shit, die wollten das aufnehmen und filmen, mein Ton ging nicht. Mein Ton hat nicht funktioniert und ihr war das so unangenehm, dass sie zu Susila hingegangen ist und gesagt hat, ey, diese ganze Geschichte, die du uns gerade erzählt hast, wäre dir das möglich, nochmal zu erzählen? Und Susila hat da in Tränen gestanden und geweint und gesagt, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, gehe ich innerlich durch eine Hölle. Aber wenn das bedeutet, dass am anderen Ende der Welt die Menschen wissen, wie hier in dem Land mit uns umgegangen wird, würde ich es auch noch 1000 Mal erzählen. Und als meine Kollegen aus dieser Reise zurückgekommen sind, ich habe es im Nachhinein erst erfahren, da war jeder so berührt von dieser Frau, was sie für eine Kraft, was sie für eine Stärke hatte, weil sie gemerkt hat, diese Ungerechtigkeit, die verstehen andere in ihrem Land gar nicht. Die verstehen gar nicht, wie sowas passieren kann, wie es keine Rechtssysteme gibt, wie sowas überhaupt funktioniert. Und bei ihr war die Geschichte, ging es dann so aus, sage ich mal, dass sie heimlich ein Telefon von einem Wärter geklaut hat und ihre Schwester angerufen hat und die Schwester dann auch von IJM und von diesem Büro und von den Einsatzkommandos dort wusste, dass sie dann mit Hilfe von der Schwester eine Sondereinsatzkommando die ganze Lehmfabrik geräumt hat, die Frauen befreit hat und sie eben mit ihrer Familie in so einer Nachsorgeeinrichtung war, in der dann meine Arbeitskollegen sie auch so interviewt haben. Und ich finde diese Geschichte mit dem Baby ins Fluss werfen, was wir da im Alten Testament lesen, hätte ich niemals gedacht, dass sowas heutzutage vor 6 Jahren immer noch Realität ist, dass sowas immer noch passiert und dass wir immer noch Gegenden haben in dieser Welt, wo das nicht einfach nur eine veraltete Geschichte ist, sowas war mal, als wir noch kein Rechtssystem hatten, sondern sowas ist noch heute, weil viele Länder immer noch kein Rechtssystem oder schlechtere Rechtssysteme haben, als beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Und Ich finde, wenn man diese Stories hört, wenn man dieses ganze Leid hört, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man jetzt mit so einem schlechten Gefühl hier rausgehen. Man kann sich denken, okay, cool, danke Marie, dass du uns so viel Leid gebracht hast und was mache ich jetzt damit? Was bringt mir das jetzt? Jetzt bin ich traurig, jetzt fühle ich das alles mit. Aber ich glaube, eine Sache, die mir bei dem Ganzen so wichtig ist, ist, dass wir verstehen, was für ein Privileg wir haben, in Deutschland zu leben. Was für eine Ehre wir haben, in Deutschland geboren zu sein. Was für eine Ehre wir irgendwie haben, in diesem Land leben zu können, in dem wir so gut geschützt sind, in dem wir so sicher leben dürfen, in dem wir wirklich viele Vorteile haben gegenüber anderen Ländern. Und wo mir so ein wichtiges Anliegen ist, das nicht als selbstverständlich zu sehen. Weil ich finde, wir Deutschen tendieren schnell dazu, ja, so ist es halt. Und so ist es gut, so ist es und so bleibt es so. Und dass man so ein bisschen dieses Gespür dafür kriegt, okay, es ist nicht überall so, es ist nicht selbstverständlich und es ist nicht logisch, dass es allen Menschen so gibt. Und mir ist auch wichtig, dass wir jetzt nicht auf einmal in so eine Spirale rutschen, uns im Kopf selber versklaven und denken, okay, was kann ich jetzt tun, was kann ich jetzt machen und ohnmächtig fühlen, sondern da will ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen, wie wir so kleine Steps gehen können. Und ich glaube, eines der Dinge ist, dein Hinsehen macht einen Unterschied. Ich glaube, dass wir bewusst werden, dass es nicht selbstverständlich ist, in welchem Land wir leben, dass es einen Unterschied macht, ob wir das alles ausblenden und gar nicht dafür beten und gar nicht das auch im Fokus haben oder ob wir sagen, okay, ich bin dankbar, in Deutschland zu leben, aber ich will versuchen, vielleicht an manchen Punkten bewusster mit dem umzugehen, was ich vielleicht selber auch besitze. Und ich finde diese Aussage, kleine Schritte bringen große Veränderungen, ist vielleicht an manchen Punkten auch ein bisschen provokativ, weil man denkt sich so, okay, die große Veränderung, wo ist die denn? Wo ist denn jetzt diese große Veränderung? Wo kommt die? Was bringt es? Aber ich glaube, bei diesem Satz geht es nicht so sehr um diese große Veränderung, sondern es geht um die kleinen Schritte, die wir gehen können, um die kleinen Schritte, die wir in unserem Alltag bewusst angehen können, weil die Tochter vom Pharao hat einfach nur das Baby aus dem Fluss geholt und hat nicht gewusst, dass sie in dem Moment den von Gott eingesetzten Retter von Israel da rausholt. Sie hat nur das getan, was in ihrem nächsten Schritt möglich war und hat das Baby aus dem Wasser geholt und sich da um das Baby gekümmert, so gut sie konnte. Und ein paar Verse später steht, so verging eine lange Zeit. Inzwischen war der König von Ägypten gestorben. Aber die Lage der Israeliten hatte sich nicht gebessert. Sie stöhnten unter der Druck der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien drang zu Gott. Und er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Und diesen Zuspruch finde ich so wertvoll. Er kümmerte sich um sie. Gott ist es, der sich kümmern wird. Gott ist es, der die Israeliten befreit hat und Gott ist es, der auch heute noch wirkt. Und theoretisch braucht er uns Menschen dafür nicht. Theoretisch hat Gott seinen Plan mit dieser Erde, sage ich mal, aber ich glaube, er ist dankbar für alles, für diese Sehnsucht in unserem Herzen, sich mehr für Gerechtigkeit einzusetzen. Er ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt, aber er ist auch ein Gott, der Gnade sieht. Und ich glaube, diese Gerechtigkeit-Liebe, die wir an manchen Punkten vielleicht ignorieren, ist an dem Punkt voll wichtig, weil letztendlich können wir unsere kleinen Steps gehen, aber das Große ist, was Gott bewirken wird. Die große Veränderung liegt nicht in unserer Kraft. Die große Veränderung, von denen mir alle Leute zugesprochen haben, dass ich die verbringe, ist komplett nicht möglich, weil in mir gibt es nur die Möglichkeit, diese kleinen Schritte zu gehen. Und beispielsweise habe ich mich entschieden, meinen eigenen Konsum zu hinterfragen. Ich habe angefangen zu überlegen, okay, wo konsumiere ich einfach nur die neueste Mode, das schönste Outfit, die leckerste Schokolade? Wo sind diese Punkte, wo ich vielleicht bei den Dingen, die eher Luxusartikel sind, anfangen könnte, Secondhand zu kaufen? Ich kaufe so viel mehr Secondhand, egal ob das jetzt meine elektronischen Geräte angeht, meine Klamotten angeht, meine Bücher angeht. Ich versuche so viel mehr das zu nehmen, was wir sowieso schon zum Beispiel in Deutschland haben und da meine Steps zu gehen und zu hinterfragen, was ist so der nächste Step? Oder darauf gehe ich später auch nochmal ein mit den 80 Euro, die du vorhin schon gezeigt hast. Habe ich mir so ein Tool gemacht, ich erkläre euch später genau, was das bedeutet, aber so 80 Euro in mein Portemonnaie reinzustecken und mich zu hinterfragen, okay, wenn ich jetzt was kaufe, ist es einfach nur, weil ich konsumieren will oder wirklich, weil ich es brauche? Und auch so Schokoladen. Ich habe ein bisschen mir so eine Liste rausgesucht, was für Schokoladen beispielsweise einigermaßen mehr Fair Trade sind als andere. Fair Trade ist auch immer so ein Ding. Nicht alle Schritte sind dann wirklich Fair Trade, aber es ist schon mal ein größerer Fokus darauf, was ich da von mir hole. Oder auch Klamottenmarken. Da gibt es viele verschiedene, wie zum Beispiel Aid, mit denen arbeiten wir auch zusammen, EYD, die Frauen aus der Sklaverei befreit haben und denen eine neue Möglichkeit in Nähereien geben, auf gute Art und Weise Geld zu verdienen. Genau, und ich glaube, diese ganzen kleinen Steps, die wir vielleicht in die Richtung gehen können, sind aber auch extrem wichtig, dass wir da selber uns hinterfragen, okay, was für Möglichkeiten habe ich gerade? Habe ich gerade das Geld, mir wirklich auch teurere Sachen zu kaufen, dafür weniger? Oder ist es gerade in meiner Lebenssituation nicht möglich? Ich finde, da darf man sich auch immer selber ein Stück weit hinterfragen, wo will ich für mich mich mehr für Gerechtigkeit einsetzen? Und da ist wieder das Ding, wenn wir alles auf einmal sagen, ich kaufe nur noch Secondhand, ich kaufe nie wieder irgendein Produkt aus dem Ausland, das funktioniert ja nicht. Und da im Kopf zu haben, okay, was sind kleine Schritte oder was ist ein Step, den ich mir überlegen kann, um ein Stück weit da mehr dieses globale Denken in meinen Alltag zu integrieren. Da kommen aber am Ende nochmal ein paar Punkte auch direkt von IJM. Und ich möchte jetzt an der Stelle nochmal ein Zitat geben. Wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine, aber die mit großer Liebe. Ich würde voll gerne jetzt einmal beten und euch danach noch ein bisschen Fakten von unserer Organisation mitteilen. Jesus, ich danke dir, dass du an Ostern diese Gerechtigkeit und die Gnade verbunden hast. Ich danke dir, dass wir uns nach Gerechtigkeit sehnen dürfen, dass wir Schritte gehen dürfen, um mehr Gerechtigkeit in unseren Alltag zu bringen, um mehr diese Menschen im Blick zu haben, die du siehst. Und dass wir auch hinsehen dürfen, ohne daran kaputt zu gehen, sondern wo wir unseren Beitrag leisten dürfen, wo wir beten dürfen, wo wir neue Entscheidungen für unseren Alltag bewusst treffen können. Ich danke dir, dass wir hinsehen können und dass du uns auch in deiner Gnade begegnest und in deiner Gnade uns hilfst, Dinge zu entscheiden und dass wir wissen dürfen, nicht an uns liegt es, die Gerechtigkeit komplett in diese Welt zu bringen, sondern an dir und wir dürfen unseren kleinen Beitrag leisten. Danke, dass du uns siehst, dass du unsere Herzen siehst und dass du ein Gott bist, der uns sieht und wir da gewiss sein dürfen. Amen. Genau. Ich habe ja gesagt, dass ich von International Justice Mission hier bin und ich habe euch jetzt ein bisschen über diese Gerechtigkeit informiert und es gibt jetzt noch so ein paar kleine Fakten, damit ihr hört, okay, wer ist diese Organisation überhaupt? Und International Justice Mission ist die größte Antisklaverei-Organisation, die es weltweit gibt. Sie hat mittlerweile Partnerländer in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und sie hilft es, die Rechte von Betroffenen von verschiedenster Form von Gewalt zu schützen. Und IJM ist 1997 von Gary Horgan gegründet worden. Gary Horgan ist ein US-Staatsanwalt gewesen, der bei dem Ruanda-Völkermord vor Ort war und gesehen hat, okay, ich suche eine Organisation, die sich für das Recht der Ärmsten einsetzt, die sich dafür einsetzt, wenn Menschen wehrlos den Gewalten von anderen ausgesetzt sind, die da den Fokus drauf haben und hat keine Organisation gefunden, die sich um die Rechtssysteme in den Ländern irgendwie auch nur kümmert und hat dann daraufhin die Organisation gegründet und mittlerweile haben wir da über 33 IJM-Büros in 28 Ländern mit 1.400 Mitarbeitenden. Und uns ist dabei extrem wichtig, dass 95% unserer Mitarbeitenden in diesen Ländern auch wirklich aus dem Land kommen, weil es gibt niemanden, der jemals so gut die Sprache spricht, so gut die Kultur versteht, wie die eigenen Menschen in dem Land. Also ihm war von Anfang an wichtig, dass nicht die Amerikaner, die Europäer dorthin kommen und denen mal zeigen, wie es richtig geht, sondern dass aus dem Land heraus diese Gerechtigkeitssehnsucht kommt, dass aus dem Land heraus diese Veränderung gewünscht wird. Weil hier sieht man auch die Länder, in denen wir momentan arbeiten. Wir arbeiten immer sehr eng mit der Regierung zusammen. Das heißt, wenn wir in ein Land reinkommen, dann immer nur, weil die Regierung auch schon von uns Bescheid weiß. Beispielsweise arbeiten wir in Berlin auch eng hier in Deutschland mit der Regierung zusammen oder in Amsterdam, in London, aber auch in den Ländern sind wir auf jeden Fall in den Hauptstädten und manchmal noch an anderen Orten vertreten, weil in so einem Regime, wo die Regierung komplett gegen uns ist, kann unser Ansatz gar nicht funktionieren, den wir da verfolgen. Und Obwohl Sklaverei theoretisch in jedem Land verboten ist und in jedem Land nicht mehr per Gesetz erlaubt ist, leben weltweit fast 50 Millionen Menschen in Sklaverei. Und eine Definition von Sklaverei will ich euch auch mal geben. Das ist, wenn ein Mensch zur Ware wird, auf der einen Seite, und Androhung oder auch wirklich Gewalt erfährt. Das heißt, ein Mensch kann gekauft oder verkauft werden, wird als Ware behandelt und erfährt auch noch Gewalt und andere Formen von Androhungen von Gewalt. Dann spricht man von Sklaverei. Und unsere Arbeit setzt den Fokus vor allem darauf, dass wir zum einen auf jeden Fall Menschen aus Sklaverei befreien wollen, aus Schuldknechtschaft, wie vorhin bei Susila beschrieben, aus sexueller Ausbeutung, aus häuslicher und sexueller Gewalt und vor Menschenhandel. Und wir kämpfen gegen die Versagung von staatsbürgerlichen Rechten. Also wenn die Rechte der Staatsbürger nicht einheitlich sind, sondern man sich die irgendwie erkaufen kann oder verschiedene Arten hat, gegen rechtswidrige Polizeigewalt, gegen Landraub, gegen Inhaftierungen, Menschen, die ins Gefängnis kommen, obwohl sie eigentlich gar nicht ins Gefängnis müssten, per Gesetz, und andere Formen von Gewalt in Sklaverei, von Gewalt in Armut, Menschen in Armut. Und jetzt komme ich mal ein bisschen zu diesem 80-Euro-Schein, weil das finde ich einfach wirklich so erschreckend. Im Durchschnitt kostet ein Mensch in Sklaverei, der in Sklaverei gekauft wird, 80 Euro. Das bedeutet, wenn man auf dem Schwarzmarkt, sage ich mal, sich einen Menschen kaufen möchte, kostet der im Schnitt 80 Euro, umgerechnet auf unser deutsches Gehalt jetzt. Und es ist einfach nur erschreckend, wenn ich überlege, okay, was kann ich mir für 80 Euro kaufen? In Deutschland kann ich mir fast schon mehrere Paar Schuhe für 80 Euro leisten, wohingegen andere in den Ländern 80 Euro bezahlen. Und damals, als Sklaverei noch legal war und in diesem als Sklaverei noch legal war, hat ein Mensch umgerechnet 32.000 Dollar gekostet. Das heißt, man ist damals mit diesem Menschen auch wirklich pfleglich umgegangen. Man hat sich darum gekümmert, dass er gesundheitlich versorgt wird, dass er medizinisch versorgt wird, dass er genug Schlaf bekommt und so weiter. Heutzutage ist es billiger, einen Menschen auf die Straße zu schicken, damit er stirbt, anstatt sich darum zu kümmern, dass er wirklich auch Medikamente, Versorgungen, genug Schlaf und so weiter bekommt. Und das finde ich einfach nur sehr erschreckend, weil es bedeutet, wenn man sich einen Mensch kaufen will, kann man 80 Euro ausgeben und diesen Mensch sozusagen besitzen. Im Durchschnitt. Gibt teurere und billigere, kommt hier auch ein bisschen aufs Alter, aufs Verhältnis, auf Stärke, auf Gesundheit und so weiter an. Aber das finde ich schon sehr erschreckend. Und da ist so dieser Punkt, ohne Rechts ist alles nichts. Weil es gibt super viele Organisationen, die wirklich wertvoll sind und die ich sehr schätze, die sich für sauberes Trinkwasser, für Schulbildung, für Krankenhäuser, gegen die Krankheiten und so weiter einsetzen, was wertvoll ist und wichtig ist. Aber wir haben beispielsweise bei uns Fälle gehabt, wo die Kinder auf dem Schulweg mehrmals vergewaltigt wurden, niemand sich darum gekümmert hat und sie irgendwann nicht mehr zur Schule gegangen sind, obwohl die Schule extra in dem Dorf für diese Kinder gebaut wurde, weil keine Menschen da waren, die sich darum gekümmert haben, dass die Rechtssysteme so gut funktionieren, dass wenn ihnen Gewalt angetan wird, sie irgendwie auch Rechtsprechungen bekommen können. Und daraufhin ist ja diese Organisation entstanden, aus diesem Aspekt heraus, dieses Recht schaffen wollen. Und wir haben drei Ansätze, die wir da verfolgen und die uns da sehr wichtig geworden sind. Zum einen ist es natürlich Menschen befreien. Wir wollen die Menschen, sobald wir es entdeckt haben, befreien. Aber diese Befreiungsaktionen sind nicht einfach so, oh, wir sehen sie, wir holen sie raus, sondern sie dauern meistens mehrere Monate, mehrere Jahre, manchmal sogar schon, weil man erstmal die Beweise kriegen muss, weil man erstmal herausfinden muss, wo sie sind, wo sie leben, wie man sie rausholt. Und wir arbeiten da nicht wir allein, sondern wir arbeiten da mit Geheimdiensten und Polizei und so weiter zusammen, um diese Menschenhändlerringe auch zu entdecken und da dann an Punkten anzusetzen, wo mehrere auf einmal auch befreit werden können, weil diese Arbeit natürlich auch sehr, also die Menschen in den Ländern, die Menschenhändler wollen das ja natürlich nicht. Die wollen nicht, dass sie auffliegen. Das heißt, sie arbeiten sehr verdeckt. Wenn sie merken, oh, da wittert Gefahr, gehen sie mit denen woanders hin. Und es ist einfach hart. Auf jeden Fall wollen wir diese Menschen befreien, rausholen und dann in Einrichtungsinstitutionen, wie auch immer, Häuser, Frauenhäuser, unterschiedliche Arten hineinbringen und da dann auch eine psychologische Betreuung anbieten, weil das fand ich so interessant. Eine Frau, die ihr Leben lang zum Beispiel zur Sexarbeit gezwungen wurde, bleibt im Schnitt nur 3 Tage in Freiheit, bis sie wieder zurückgeht, weil diese Freiheit ihr so Angst macht. Diese Freiheit ist sie nicht gewohnt, diese Freiheit kennt sie nicht Und deswegen braucht es diese Nachsorgeeinrichtungen, weil ohne diese Nachsorgeeinrichtungen sind die Menschen, die wir da rausholen, oftmals auch schwer traumatisiert und sie bekommen da Hilfsangebote. Auf der anderen Seite ist aber auch für uns sehr wichtig, dass die verschiedenen Täter auch wirklich ins Gefängnis gebracht werden. Und unser Ansatz funktioniert nicht schnell, aber er funktioniert langfristig. Das bedeutet, wir versuchen langfristig, die Justiz dazu zu kriegen, dass Gesetze verändert werden. Weil sobald ein Gesetz in dem Land verändert wird, gilt es auch auf andere Fälle, wo ebenfalls das gleiche Vorlagen vorliegt oder die gleiche Verurteilung vorliegt. Genau, und da ist der Punkt, dass zum einen die Betroffenen und die Täter nie wieder irgendwie auch nur Kontakt miteinander kriegen können, aber auch langfristig da die Täter zu überführen. Genau, und dann ist der letzte Punkt, Rechtssysteme verbessern. Also wir wollen nicht nur, wir wollen auf jeden Fall die zwei Hauptpunkte, Menschen befreien, Täter überführen und Rechtssysteme verbessern, dass sie langfristig eine Veränderung in diesem Land spüren und langfristig merken, da ist eine Veränderung und da können wir die Justizminister schulen, die Polizei schulen, die Schulen, dass verschiedene Leute da wirklich auch von wissen. Genau, hier sind einmal ein paar Zahlen, was wir bis jetzt gemacht haben, weil eben uns gibt es seit 97 76.000 Menschen, hört sich sehr wenig an, wenn man die 50 Millionen hört, aber es ist ein Prozess, der lange Zeit braucht und dafür schon eine hohe Zahl ist. 4.600 Verurteilungen und 308 Akteure aus Zivilgesellschaften und Institutionen geschult. Und hier ist so unsere Motivation intern in unserer Organisation, die wir so vertreten. Wir sagen, motiviert durch Gottes Auftrag, alle Menschen zu lieben und Gerechtigkeit für die Unterdrückten zu schaffen, schützt IJM Menschen in Armut vor Gewalt, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrer Religion oder Weltanschauung. Das heißt, wir wollen den Menschen ihre gottgegebene Würde zurückgeben. Jeder Mensch hat die gleiche Würde von Gott bekommen und diese Würde wollen wir den Menschen so zurückgeben, dass sie wie andere Menschen gleichwertig auch behandelt werden. Und der Bibelvers, der mich da sehr motiviert ist, lernt wieder Gutes zu tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und schafft den Waisen und Witwen Recht. Ja, das war jetzt echt so ein Riesenbatzen an Geschichte von IJM an Predigt von Altem Testament zu heute. Und ich will noch mal kurz ein paar Punkte nennen, wo ihr vielleicht auch mitmachen könnt. Und mitmachen ist halt immer so eine Sache bei Organisationen, die kommen an und sagen, hey, ihr könnt alles machen und werdet Teil von unserer Organisation. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist da für mich, informiere dich und andere. Ich merke gerade in meinem Alter ist es so selten, dass Menschen wirklich darüber Bescheid wissen. Ich gehe zu meinen Freunden ins Dorf und die checken gar nicht, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es allen Ländern so gut geht. Deswegen ist für mich voll der wichtige Punkt, dass man überhaupt erstmal weiß, was kann ich machen und wo kann ich es machen und wie kann ich es machen. Ich benutze ganz oft diese 80-Euro-Scheine und schenke die einfach irgendwelchen Leuten und die so, hey, was ist das? Und dann kommt man manchmal auch gut ins Gespräch. Liegen auch hinten aus, dürft ihr euch gerne später so viele ihr wollt mitnehmen. Und die andere Sache ist, dass wir immer alle 3 Monate einen Gebetsbrief rausschreiben. Das ist jetzt mein QR-Code. Wenn ihr Interesse an so einem Gebetsbrief habt, ist unten drunter auch so ein Shortlink, könntet ihr euch abfotografieren. Wir schicken immer so Gebetsbriefe alle 3 Monate, wo wir einfach so updaten, okay, was sind gerade die Anliegen, wo arbeiten wir gerade, was sind gerade die Steps, die wir tun wollen oder tun möchten und was sind gerade die Anliegen, die wir so haben. Genau, diese Mail schicke ich meistens raus, aber ja. Egal. Und der dritte Punkt ist natürlich, wir sind eine spendenfinanzierte Organisation. Das heißt, die Gerichtsverhandlungen, die Befreiungsaktionen, alles, was so darunter fällt, ist spendenfinanziert. Und wir leben durch Spenden, wir arbeiten durch Spenden. Und wenn ihr auf irgendeine Art und Weise euch da beteiligen wollt, dürft ihr das natürlich sehr gerne machen. Könnt ihr euch da beteiligen. Wir haben hinten noch Flyer ausliegen, falls ihr mehr wissen wollt, wo gehen die Spenden hin, was machen wir damit, wo werden sie eingesetzt, was funktioniert. Ich glaube später, die Kollekte ist auch für IJM, also falls euch da was auf dem Herzen liegt, dürft ihr euch gerne beteiligen. Genau, und ansonsten stehe ich später noch hinten und ihr dürft gerne mit mir reden, irgendwann nach und während und Gemeindewahlen. Genau, danke, dass ich hier sein durfte.